herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend. Ganz herzlich willkommen zu Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland, auch am Samstagabend. Unser Gast heute spielt im Tatort bei Soko, hat Anne Frank gespielt, war bei Charité dabei. Und jetzt spielt sie die Hauptrolle in einem wirklich aufsehenserregenden Film, Köln 75. Dabei geht es um eine junge Frau und darum, wie sie es gegen alle Widerstände schafft, ein Konzert auf die Bühne zu bringen, das schnell Legendenstatus erreicht. Darüber sprechen wir, machen aber auch einen 70er-Test. Wie gut schlägt sich das damals noch Analoge gegen das heutige Digitale? Und sie ist heute Abend bei uns, Schauspielerin Mala Emde. Liebe Mala, herzlich willkommen auf dem Roten
Sofa. Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Mala, tolle Rollen, tolle Karriere. Und doch hat im Grunde eigentlich alles hier in Norddeutschland, im Umland von Hamburg angefangen, mit Schlagsahne im Gesicht. Was war denn da eigentlich los?
Ja, das war Klein Mala, die gerade Abitur gemacht hat und ihren besten Freund kennengelernt hat auf dem Erdbeerfeld, weil wir beide auf dem Erdbeerfeld eingebrochen sind mit Schlagsahne im Gepäck und dann uns in die Erdbeerfelder gelegt haben. Und Erdbeere geschlemmert haben.
So, und dabei ist aber auch ein Film entstanden.
Ja, wir haben ganz, ganz gruselige, experimentelle Kurzfilme gemacht. Und das war mitunter der Beginn zu meiner Liebe zum Kino.
Das ist doch fantastisch.
Ja.
Das sind ja Zeitdokumente, die man niemals aus der Hand... Hast du das irgendwo noch auf dem Handy gespeichert oder das, irgendwo?
Nee, niemals auf dem Handy. Und ich glaube, ich könnte das auch nicht angucken. Es ist wirklich, wirklich gruselig, was wir da gemacht haben. Irgendein Freund von meinem besten Freund hat dieses Material auf seinem Laptop und damit wird er mich für immer erpressen können.
Kannst du dich überhaupt sehr gut in Filmen noch mal anschauen? Also, dass du da selber vielleicht auch noch mal kritisch mit dir selber umgehst?
Ich habe das gelernt. Und zwar habe ich gelernt, dass ich das beim ersten Mal gucken, das ist eher wie so eine Partynacht. Man guckt es und danach fragst du mich, und wie war's? Und ich sage, ich glaube, ich habe was Krasses erlebt, aber ich habe keine Ahnung mehr was. Und erst wenn ich das dreimal geguckt habe, dann kann ich sehen. Weil das ist so nah an mir. Ihr müsst euch das vorstellen, wie als würdest du versuchen, einem Menschen in die Augen zu gucken, während du ihm so nah am Gesicht stehst. Da siehst du ja nichts. Das heißt, erst beim dreimal gucken, dann geht der Film immer weiter von mir weg und dann irgendwann kann ich ihn sehen.
Mala Emde heute Abend bei uns. Andreas Moll, zeig Sie mal ein paar Stationen Ihrer Karriere.
Mala rennt durch Köln 1975 in ihrer Paraderolle als Konzertveranstalterin unter extremem Zeitdruck und gegen den Widerstand alter Männer.
Verlierer geben sich Mühe, Sieger bekommen die Stelle.
Wir vollbringen keine Wunder.
Will sie eins schaffen, dass ihr Idol Keith Jarrett, der Jazzstar, heute Abend hier spielt, im Opernhaus. Das legendäre Köln-Konzert. Es sollte ein Highlight der Jazzgeschichte werden. Doch der Film, sagt Schauspielerin Mala Emde, ist Punk, Power, Revolte, Energie. Sie kann auch aufgewühlt im Tatort.
Ich weiß, dass ihr Streit hattet. Ich weiß das.
Oder hochemotional in Charité. Sie überzeugt mit einer Dringlichkeit, die in ihren Bann zieht. Mit Figuren voller Inbrunst und Leidenschaft, für die sie brennt und rennt. Schauspielerin Mala Emde.
So, da waren schon ein paar wunderbare Szenen draus aus den 70ern.
Ja.
Mala, grundsätzlich muss man, damit wir alle auf dem gleichen Wissensstand sind, 1975.
Ja.
Keith Jarrett, ein ganz bekannter Jazzpianist, der auch für Miles Davis gespielt hat. Keith Jarrett soll in Köln spielen, ein Konzert. Mhm. Ich nehme es vorweg, weil die Geschichte ja bekannt ist. Er spielt auch.
Yes.
Und das wird eines der legendärsten Konzerte, die er jemals gegeben hat.
Ja.
Und die Platte, die auch aufgenommen wird, wird etwa 4 Millionen Mal verkauft. Also eine der meistverkauftesten Platten überhaupt. Was ist das Besondere zu dem Zeitpunkt an Keith Jarrett, auch an seiner Spielweise?
Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, dass Keith Jarrett damals den Jazz revolutioniert hat. Der hat ihn weitergefahren, der hat ihn poppiger gemacht. Und Jazz, ich bin auch nicht unbedingt immer Jazz-Fan gewesen, aber Keith Jarrett ist nicht Jazz. Das ist irgendwie Musik, die ja, die Grenzen durchbricht. Und ich glaube, da wird es immer interessant. Und dieses Köln-Konzert war noch besonderer, weil es wurde auf einem kaputten Klavier gespielt. Das muss man sich vorstellen. Das ist wie, als würden wir jetzt hier diese Show machen.
Mit einer kaputten Kamera.
Mit einer kaputten Kamera.
Oder mit einem kaputten Sofa.
Wir würden hier nur so halb hängen.
Ja.
Aber ich sag dir, die Show wäre interessanter als jeder andere zuvor.
Hallo, hallo, mal langsam jetzt hier bitte.
Natürlich, weil wir improvisieren müssten, was Neues entstehen würde. Und darum geht's im Film.
Und das Interessante bei Keith Jarrett ist auch, dass er niemals nach, deswegen, das wollte ich eigentlich auch hören, dass er niemals nach Noten gespielt hat.
Ja.
Sondern er hat eigentlich immer improvisiert. Mhm. Jedes Konzert war deswegen ein anderes.
Genau, absolut. Jedes Konzert ein eigenes, neues. Also er durfte nichts wiederholen, nichts übernehmen. Also ich meine, wenn ich dir jetzt sage, sing mal was. Ja. Dann würdest du irgendeine Melodie vermutlich doch übernehmen von Alle meine Entchen, Yellow Submarine, I don't know. Und er durfte nichts davon. Er hat immer wieder was komplett Neues erfunden. Und das ist der Wahnsinn.
Toll. Und so einen Mann auf die Bühne zu bringen, das war ein schwieriges Unterfangen. Und zwar für die, jetzt sind wir bei deiner Rolle, für die Konzertmanagerin Vera Brandes.
Ja.
Jetzt erzähl mir erstmal, du hast Vera Brandes, das ist ja eine tatsächliche Geschichte.
Ja.
Die war damals 18 Jahre alt, das darf man nicht vergessen. Du hast sie getroffen, sie ist heute Ende 60. Mhm. Wie hast du dieses Treffen mit ihr in Erinnerung? Wie hast du das erlebt?
Also am Anfang war ich total nervös, weil es ja eine Riesenverantwortung, wenn man eine Person spielt, die wirklich lebt. Also habe ich sie angerufen und habe mit so einer ganz nervösen, hohen Stimme gesagt, hallo, ich würde Sie gerne mal treffen.
Da sieht man sie auch gerade, ja, genau.
Das ist sie, Vera Brandes. Und dann hat sie gesagt, okay, wir dürfen uns treffen. An dem Ort, um die Uhrzeit, da kommst du hin. Und es ist ja nicht wie in meiner Generation, wo wir noch fünfmal fragen, ja wirklich, treffen wir uns dann? Nee, das war der Ort. Dann habe ich geguckt, war Griechenland. Also habe ich mir einen Flug gebucht, bin an diesem besagten Ort 5 Stunden hingefahren vom Flughafen. Und dann war das ein dunkler, eher gesagt gruseliger Parkplatz. Und da war weit und breit keine Vera Brandes. Und ich war so, boah, die kommt nicht. Die kommt einfach nicht. Und dann aber, dann kam ein Auto angefahren und dieser Energieball, wirklich. Also Vera Brandes, die ist eben fast 70, aber die hat so eine Energie. Und die kam aus dem Auto und war so, na los, Maler, komm, worauf wartest du?
Ja.
Und ich hinterher und da wusste ich dann, okay, alles klar, das ist die Energie, die ich brauche.
Ich habe das Gefühl, ihr habt gematcht. Ihr passt gut zusammen. Energielevel passte auf jeden Fall. Aber das Interessante ist ja, das Ganze ist ja keine Dokumentation. Mm-mm. Es geht ja nicht um das Leben von Vera Brandes, auch nicht um das Konzert nur von Keith Jarrett. Es ist ja filmische Kunst, die auch um. Um was geht es genau? Was wolltet ihr zeigen?
Also, ich glaube, das Besondere an diesem Film ist. Also erstmal, es ist wirklich vieles, wenn ihr den Film seht, es ist Wahnsinn, weil diese Geschichte ist basiert auf wahren Begebenheiten und ihr werdet es nicht glauben, dass das wirklich so passiert ist. Mhm. Und das Besondere an dem Film ist, es ist ein Musikfilm, der nicht über Musik erzählt, sondern versucht, selber Musik zu sein. Also ich habe dieses Drehbuch aufgeschlagen und habe Musik gehört. Und dieser Film...
Was für Musik?
Alles. Und es ist kein Jazzfilm. Es ist Punkrock, es ist... Ja, er ist Musik selber und erzählt einfach diese Geschichte, dass wir in Bewegung geraten. Wenn wir was machen wollen, dann müssen wir machen.
Ich hab gerade so ein Gefühl davon, dass man, wenn so etwas so vorangeht, auf Widerstände trifft, vorangeht und weitergeht und dann so in Richtung auch Erfolg rennt, dann hat man ja eine Art Melodie im Kopf. Dann hat man ja, da passiert ja etwas mit einem. Mhm. Diese Schwierigkeit, vor der Vera Brandes, also die tatsächliche Konzertveranstalterin 75, damals stand. Vielleicht müssen wir das noch mal kurz erklären. Mhm. Ihr Vater,
ja.
Zahnarzt, gespielt von Uli Tukor übrigens.
Ja.
Ne? Und der wollte das nicht.
Der wollte das nicht, das stimmt. Also Vera Brandes ist wirklich gegen alle Widerstände. Der Vater hat sie runtergemacht, gesagt, du wirst Zahnärztin. Die anderen Männer, es waren vorrangig Männer, haben gesagt, nein, du bist klein, du darfst es nicht machen. Und das ist das Besondere. Sie hat es trotzdem gemacht. Und das wollte ich gerade noch sagen. Das ist nicht die Geschichte über Keith Jarrett, den Künstler, das Genie. Wir haben es so oft gesehen, jetzt im Bob Dylan-Film. Toller Film. Aber eigentlich sind das alles immer die gleichen Filme. Musiker wird entdeckt, wird erfolgreich, wird drogensüchtig, rappelt sich wieder auf, verliebt sich und großes Konzert am Ende.
Ja.
So. Kann man aber eigentlich ersetzen, jeden Künstler da reinsetzen. Dieser Film erzählt aber über die Geschichte von den Menschen, die dahinter stehen. Und bei so einem Konzert sind so viele, und das sind die wahren Helden. Hier diese Sendung. Hier stehen 15 Leute im Studio. Ohne die würde das nicht funktionieren. Und deswegen, dieser Film ist eine Hymne an all die Menschen, die wir nie sehen. Nicht du und ich, wir stehen im Rampenlicht. Dieser Film geht um alle Menschen, die es möglich machen, dass wir Kunst sehen können.
Und es geht vor allen Dingen auch um eine Frau natürlich,
ja.
Die wirklich gegen Widerstände ankämpfen
musste.
Zum Beispiel haben wir eine Szene mal rausgegriffen,
ja.
Wie du damals Vera damals beim WDR-Radio versucht hat, eine Art Veranstaltungshinweis loszuwerden.
Ja, Ich habe deiner Freundin schon gesagt, wir spielen keinen Jazz in der Radiothek. Jazz ist Museumsmusik. Jazz ist tot.
Es ist kein Jazz.
Keith Jarrett ist kein Jazz?
Nein.
Aha, was ist es denn dann?
Ich weiß es nicht.
Also du bist die Veranstalterin.
Niemand weiß es, Keith weiß es nicht. Das ist ja genau der Punkt.
Also es ist Jazz.
Es ist freie Improvisation.
Ja, Jazz.
Er spielt, was immer ihm einfällt.
Ja, sowas nennt man Jazz.
So etwas haben Sie noch nie gehört. Ihre Hörer verdienen davon zu erfahren.
Jazz, 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 Jazz.
Hören Sie, es ist eine lange Geschichte, aber wenn ich heute keine Tickets verkaufe, dann muss ich Zahnärztin werden.
Ich kann Zahnärztin nicht leiden.
Geht mir genauso.
Ich werde sagen, dass um 11 in der Oper ein Jazzkonzert stattfindet.
Manchmal sind es die kleinen Dinge. Das sind die kleinen. Weil, also tatsächlich, du hattest die Chance, also Vera hatte die Chance, vom Papa gesagt, also einen Versuch kriegst du, bisschen Kohle kriegst du von mir, genau. 10.000 Mark waren es
damals. War die Mutter.
Oder die Mutter hat gesagt.
Die hat die groß gemacht, ja.
Und wenn es nicht klappt, dann wirst du Zahnärztin.
Absolut.
Dann wirst du Zahnärztin.
Glück hat es geklappt und Vera Brandes durfte ganz viele tolle Musiker groß machen.
Diese Verzweiflung, die du da spielst von der Vera.
Ja.
Wo hast du diese Verzweiflung, das ist ja... Nicht einfach, für mein Gefühl, nicht einfach nur so dahingespielt. Das ist ja, du bist ja wirklich verzweifelt, habe ich das Gefühl. Mhm. Das sehen wir auch gleich noch an einer Szene. Wo hast du das hergeholt?
Also, ich habe diese Szenen mit dem Regisseur ganz lange geprobt. Und wir haben so gedacht, oh, vielleicht muss die traurig sein oder die muss betteln. Bitte, bitte, bitte spiel, Keith. Es gibt diese Szene, wo sie den Musiker ja dann überzeugt. Und irgendwie haben wir gemerkt, stimmt nicht. Irgendwie ist es das nicht. Das ist nicht die Verzweiflung, die wir brauchen. Und dann hat der Regisseur mir eine Sache gesagt. Dann hat er gesagt, Maler, denk mal an all die Männer. Menschen, sorry.
Danke. Denk mal an all Danke die an dieser Stelle.
Diejenigen, die dir den Platz nicht gegeben haben. Die in dem Moment, wo du was sagen wolltest, als junge Frau, sich vor dich gestellt haben und gesagt haben, ich bin dran. Und ich wurde so wütend. Und ich habe einen Stuhl durch den Raum geworfen. Mhm. Und hat er gesagt, okay, stopp. Hier machen wir Schluss, morgen drehen wir die Szene und diese Wut, die war genau richtig. Weil ich glaube, manchmal kann Wut extrem konstruktiv sein. Wir müssen die manchmal rauslassen und dann können neue Dinge passieren. Aber die Wut braucht manchmal Platz.
Ja, weil die Wut manchmal auch die Selbstkontrolle wegnimmt.
Ja, und die Selbstkontrolle ist ja oft gut. Ansonsten würde ich jetzt hier so...
So.
Ja, aber manchmal ist sie auch ein Gitter, wie so ein Gefängnis.
Ja.
Und manchmal
ja.
müssen wir uns daraus befreien, glaube ich.
Ja, wir schauen mal eine Szene an, wo du auch kurz vor der Verzweiflung ja. wieder stehst. Und das ist, als es um den Flügel auf der Bühne mit dem Manager geht.
Hatten wir nicht gesagt, dass die Oper uns einen Bösendorfer Imperial zur Verfügung stellt?
Ja. Ist er das nicht?
Ist er nicht.
Was ist das dann?
Das ist ein halb kaputtes Stück Schrott.
Das ist kein Bösendorfer.
Das ist ein Stutzflügel. Ein Probeninstrument.
Das ist kein Imperial.
Ein Grand Imperial ist ungefähr 3 Meter lang. Er hat 9 zusätzliche Tasten und wiegt eine halbe Tonne.
Was soll das heißen?
Das heißt, es ist das falsche Klavier. Das heißt, Keith Jarrett wird hier drauf kein Konzert spielen.
Das muss ein Missverständnis sein. Ich...
Ja.
Warten Sie kurz.
Sehr spannend natürlich, wie das denn geht, wie man denn so einen Menschen wieder doch dazu bewegen kann.
Mhm.
Wie ist es denn tatsächlich so passiert, dass Keith Jarrett denn doch gespielt hat? Lag es an Vera?
Es lag wirklich an Vera. Das ist ja der Wahnsinn. Also man muss sich mal vorstellen, Keith Jarrett, auch für die Leute, die ihn nicht kennen, ich kannte ihn vorher auch nicht und dann hat sich ein neues Universum für mich aufgemacht, der hat Miles Davis, den Jazzkönig, dem hat er 3-mal abgesagt. So viel Muffensausen muss man erstmal haben. Also so viel Mut.
So viel Mut, also nicht Muffensausen, ne?
Andersrum. Also Schuspe. So viel Mut.
Schuspe, oder wie man das
muss
sagt.
Sprichwörter, nicht mein Ding. So viel Mut muss man erstmal haben. Und diese kleine Frau mit 18 hat Keith Jarrett überzeugt, dass er spielt. Und sie hat gesagt, Keith, wenn du nicht spielst, sorry für meine Worte jetzt, I'm gonna be fucked. But you gonna be fucked as well. Und dann hat er gesagt, ich spiele für dich. Aber nur für dich. Vergiss es nicht.
Und dann wurde es das legendärste Konzert, was aufgenommen wurde von Keith Jarrett. Das ist aber auch eine Geschichte, wie eine 18-jährige junge Frau sich Mitte der 70er da durchsetzt. Mhm. Du bist jetzt eingetaucht als selber auch immer noch junge Frau in die 70er hinein, in diese Situation. Wie hast du das für dich erlebt, so da in der Zeit noch mal Frau zu sein?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass manches auch in den 70ern ziemlich cool war.
Ja.
Ich glaube, dass zum Beispiel die Menschen, die Künstlerinnen daran geglaubt haben, dass die Kunst was richtig Gutes ist und wirklich was verändern kann. Und das wünsche ich mir manchmal für meine Generation, dass wir daran glauben, dass Kunst wirklich was Gutes ist und nicht so streng mit uns sind. Aber auf der anderen Seite gab es auch Leute, die, ich meine, wenn ich in den 70ern Schauspielerin gewesen wäre, ich hätte vielleicht so die Liebesaffäre spielen können. Godard hat mal gesagt, für einen guten Film brauchst du eine männliche Hauptfigur und eine Frau und eine Pistole.
So.
Ja, mit einer Pistole wäre ich nicht gerne verglichen worden. Also insofern bin ich schon sehr, sehr froh, dass ich jetzt und heute schauspielen kann und hier mit dir auf der roten Couch sitzen kann.
Miss Marple war die einzige Ausnahme.
Ja, die war
so ungefähr.
Da brauche ich diese Stimme.
Ja, ja, klar. Ganz toll. Ich möchte es einfach mal sagen, der Film ist wirklich sehr gelungen, sehr spannend. Kein einfacher Musikfilm, sondern eben so eine Story. Eine Story, die klingt.
Ja, und er macht wirklich Spaß. Und ich glaube, das ist eine Seltenheit. Auch im deutschen Kino kann man ganz ehrlich sagen, ich kann es wirklich versprechen, ich kann es erzählen. Bei unserer Premiere.
1300 Leute,
die haben nicht einfach applaudiert, die haben angefangen, Musik zu machen. Der ganze Saal, 1300 Leute. Und mit dieser Energie, mit der geht man aus dem Kino. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, schaut euch Köln 75 an.
Köln 75. Bei 70ern fällt mir übrigens auch ein, natürlich Haare. Wie lange habt ihr täglich deine Haare gestylt für den Film? Die Frisur sah ja
wild aus.
Schick ist was anderes.
Absolut. Ich glaube, das ist ja manchmal die Kunst beim Film. Man denkt immer, die schicken Frisuren, die brauchen am längsten. Aber fast schwieriger ist es, Chaos herzustellen künstlich. Deswegen, da sitzt man dann schon mal so anderthalb Stunden vorher.
Ja. Chaos in den Haaren. Mhm. Philipp Kafsack und Christian Papesch haben analog dazu ein Frisurenexperiment durchgeführt.
Egal ob lang, kurz, dunkel oder hell. Haare sind Ausdruck der Wandelbarkeit. Und auch wir haben schon ein bisschen was ausprobiert.
Jetzt prinzipiell ganz zufrieden mit meinen Haaren, habe ich jetzt aber auch schon ganz schön lange so. Also war ich früher ein bisschen experimentierfreudiger.
Was ich immer schon wollte, war so ein Irokesenschnitt. Aber das ist natürlich schon auch eine drastische Entscheidung und da hat man dann auch länger was von.
Definitiv, aber also wäre zumindest mal cool zu sehen, dass man so ein bisschen Inspiration hat, was man vielleicht anders machen könnte.
Und erste Inspiration holen wir uns über eine App.
Und dann kannst du jetzt einfach deine Kamera aufmachen? Und kannst die Haarfarben jetzt ändern. Was hättest du denn gerne? Ich könnte schwarz machen.
Ja, mach mal.
Ich finde rot ist auch noch.
Sich auch. Das, bei dir sind es dunkler irgendwie.
Ja, wahrscheinlich, weil meine Haare dunkler sind. Ja. Oh ja, guck mal.
Zeig mir diverse Farben, die ich nicht haben möchte.
Regenbogenfarben, siehst du?
Ja, geil, das ist so richtig punkmäßig.
Auch Frisuren können wir ausprobieren.
Das sieht auch wie deine Schwester, das ist schon interessant.
Also es macht definitiv was mit dir, also es gibt dir schon ein anderes Image.
Das ist halt das Krasse, es ist halt, Haare machen Leute.
Wie sich solche Frisuren anfühlen, testen wir in der Maske des NDR.
Fast meine Farbe, aber so lang habe ich mich noch nie getraut.
Vielleicht aber auch besser so.
So ein bisschen Ruhrpott-Style.
Hör mal, Schnecke, willst du in meinem Manta mitfahren, hör mal?
Ja, das ist doch geradezu neckisch.
Ein bisschen Beatles.
Und ich bekomme endlich meinen Irokesenschnitt.
Ja, das ist schon Wahnsinn. Das ist natürlich auch nicht so ein Bahnhofspunk, sondern das ist schon eher so ein Musical-Darsteller.
Ja, da war's so ein Hühnchen.
Ja, stimmt. Kikriki!
Definitiv eine Verwandlung. Aber noch deutlich professioneller bekommt man die in der Perückenmanufaktur am Hamburger Rotenbaum. Hier liegen rund 500 Perücken auf Lager.
Wie die geknüpft werden, weiß Johanna Krogmann.
Ich fand es schon immer toll, irgendwie was zu erschaffen, wo ich sagen kann, das habe ich gemacht, da saß ich dran. Und dass man eben dann auch wirklich Menschen glücklich machen kann. Und die gehen dann wirklich mit einem Lächeln aus dem Salon. Und das ist dann immer sehr schön.
Aber bis zu diesem Lächeln kann es rund 150 Arbeitsstunden dauern.
Weil das ist sehr wichtig, brauchst du einmal das Haar, einmal die Knüpfnadel. Mhm. Nimmst dir das Haar. Mhm.
Vielleicht mit meiner Hilfe ja ein wenig schneller.
Ja, ein Haar haben. Ja, wir haben.
Ein,
ja. Ja, das mega. Das ist er. Jetzt muss man das noch zu Ende führen.
Wir haben einen Knoten.
Dummerweise braucht man bis zur fertigen Perücke aber 30.000 Knoten und 70.000 einzelne Haare.
Gefertigt werden die inzwischen überwiegend in Asien. Aus Echthaar für viele tausend Euro. Kunsthaar gibt's bei Axel Krogmann ein wenig günstiger.
Der Vorteil ist, dass es in die gleiche Form fällt nach dem Waschen. Der Nachteil ist, der Wärmeaustausch findet nicht so statt. Es hat eher einen Dacheffekt.
Ja, das fühle ich gerade.
Ja, und dann natürlich, wenn es mal regnet, dann läuft das hier runter als Regentropfen. Das Haar wird nicht richtig nass.
Ich habe gar nicht so viel Angst vorm Grauwerden mehr. Also ich finde es so schlimm.
Ja, ich könnte jetzt noch mal zum Spaß eine ganz andere Sache machen. Das ist europäisches Echthaar, unbehandelt.
Also ich sehe mich jetzt sozusagen mit einer Heavy-Metal-Gitarre.
Ja, genau.
Schon erstaunlich, welchen Einfluss Haare auf die Persönlichkeit haben. Aber für den Moment bleiben wir dann doch lieber bei unseren eigenen.
Jetzt geht's los.
So, ich habe auch eine Perücke. Warte, die brauchen wir jetzt noch mal ganz kurz. Oh. Zack. Oder?
Wow.
Mach doch mal bitte ein schönes Foto.
Ich mach mal ein richtig gutes Foto.
Liebe Maler. Oder?
Ja.
Yeah.
Aber wo guckt man denn da durch?
In den 70ern waren die Hosen noch etwas enger. Ich erinnere mich an Hot Chocolate.
So. Das ist richtig langsam.
Jetzt ist die Frage natürlich, was machen wir hier gerade? Das sieht ja aus wie Wolfgang Petri.
Sag mal, hallo.
Was machen wir hier gerade?
Ja.
Guck mal, also natürlich.
Das dauert jetzt.
Das dauert jetzt. Das legen wir mal hier hin zum Entwickeln. Ich werde auch ein Foto von dir machen.
Oh, ich habe auf Selfie gedrückt. Ich glaube, das hat jetzt ein Foto.
Ja, dann muss er normal machen. Normal mal. Wir erklären das. Eine Sekunde.
Es kommt.
Eine Sekunde.
Okay, und so. Jetzt geht's los.
Zack. Yeah.
Es dauert alles in den 70ern ein bisschen.
So, das kommt da raus. So. Vorsichtig.
Danke.
Du packst es da hin.
Ja. So.
Und ich mache jetzt ein Foto von dir.
Ja. Hier, und dann, Achtung, guck mal, man drückt nämlich so aus Versehen drauf. Super. Guck mal, ich mache das hier so dazwischen.
Hat es nur gesagt und schon drücke ich aus Versehen drauf. So, warte mal, Sekunde, das ist ja aber auch gut.
Guck mal, wir nehmen hier diese Lichteffekte mit.
Achtung, da drauf drücken.
So.
Ich sehe gar nichts. So, also ich gehe mal näher ran. Soll das Gesicht so?
Mhm. Ich glaube, das ist der Rüdiger in mir.
Jetzt fragen Sie sich, was machen wir hier eigentlich gerade? Die Geschichte stammt aus New York. Wollen wir jetzt,
wir setzen uns besser.
Wir setzen uns mal zurück.
Nehmen wir die mit.
So.
Das nehme ich und das nehmen wir auch mit.
Nehmen wir das auch mit?
Und hier, die nehmen wir auch mit.
Nehmen wir die weißen Eddings.
Zack.
Sie fragen sich, was machen wir?
Ja, wirklich.
Wir müssen jetzt mal zur Erklärung der Geschichte kommen, bitte.
Okay, also, die Erklärung der Geschichte ist, ich war in New York.
So.
Ich war in New York und habe da eine Ausstellung im MoMA gesehen. Das ist ja das Museum für moderne Kunst.
Soll ich die Perücke noch auflassen, oder?
Ich weiß auch nicht.
Ja? Mit der roten Brille erkenne ich übrigens dieses rote Sofa gar nicht mehr. Ich habe das Gefühl, egal. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
Nein, alles gut. Und da war eine Fotoausstellung aus den 70ern. Und habe ich an meinen Film gedacht, der ja auch in den 70ern spielt. Und da gab es eine Ausstellung, wo die Fotos gemacht haben und dann so Kommentare mit Edding auf die Fotos gemacht haben. Also zum Beispiel hat eine Fotografin sich fotografiert und dann geschrieben, das ist die Hausfrau in mir. Oder ich würde jetzt schreiben, das ist der Rüdiger in mir.
So. Also das ist das Experiment, was wir jetzt machen.
Genau.
Wir werden uns jetzt die Fotos anschauen
und
dann da drauf schreiben, was das ist.
Okay.
So.
Zeig mal.
Also.
Ja, das ist doch mal ein richtig gutes Beispiel.
Also die Qualität dieses Fotos können wir mal eben zeigen hier. So, da in die Eins. Guck mal, machen wir mal hier rein. Sieht man da überhaupt etwas? Ich versuche mal nicht zu zittern. So. Es könnte auch für ein Fasching sein.
Es könnte jetzt für Fasching sein oder ich finde, es sieht auch ein bisschen aus wie so ein Morgenmantel.
Aber
du hast vielleicht einen Schnaps zu viel gestern mit Beate getrunken.
Ja, kann passieren.
Und jetzt ist der Waschmaschinenfachmann vor der Tür.
Obwohl, ich finde ehrlicherweise, wenn ich mir das so angucke, das ist so eine Art Freiheit auch.
Ja.
Ist das nicht auch wahr? Das ist einfach mal so Freiheit, das zu tun, was man will. Völlig egal.
Ja, das waren die 70er.
Oder?
Ja.
Das ist, ja, da habe ich auch dran gedacht, an Boney M. zum Beispiel, wie die aufgetreten sind, wie die aussahen. Das ist, weißt du, was ich jetzt, ich fühle Musik.
Wirklich?
Ja.
Was hörst du jetzt
Ich höre Ma Baker, dann Ma Baker. Erzähl was über dich. Zeig mal dein Foto, Rüdiger.
Also, voll. Hier. Ah, das ist schön geworden. Ich mache so, ne?
Darf ich mal die Perücke absetzen?
Ja, ich habe auch meine Brille. Ich sehe nämlich.
Oh, so. Wirklich.
Das ist doch super. Okay, jetzt darfst du eine Geschichte dazu erzählen. Oder sie.
Deine Geschichte dazu.
Oh, ist auch warm.
Ja, ich zeige es noch mal. In welche Kamera möchtet ihr es jetzt haben? In die 3. Jetzt nehmen wir es in die 3.
Okay.
So, also die ist hinter mir, wie Sie gerade unschwer erkennen können. Das sieht natürlich aus wie ein bisschen Pumuckl. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin.
Ja, kann ich auch nicht mal widersprechen.
Okay.
Ja. Pumuckl oder Momo.
Wie sehr hilft dir denn tatsächlich solche Geschichten, hilft dir sowas, auch Rollen für dich zu erarbeiten?
Absolut. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die Menschen im Hintergrund so wichtig sind. Ich könnte niemals so eine Figur spielen, wenn ich nicht Leute habe, die mir Sachen anziehen, die meine Haare so machen. Und das ist ja eine ständige Suche. Und das Interessante ist beim Film, dass es dann gar nicht darum geht, was sieht am besten aus, sondern was passt am besten zu dieser Figur. Und zum Beispiel, wenn ich eine Kostümprobe habe, dann gucke ich nicht, was finde ich am schönsten, sondern in dem Moment, wo ich was anziehe und mich so bewege wie die Figur, dann weiß ich, jetzt ist das richtige Kostüm.
Mhm. Man sagt ja auch oft, es ist gar nicht entscheidend, wie die Kleidung so aussieht, sondern wie man sich drin fühlt.
Ja.
Und das strahlt man auch aus.
Absolut.
Das ist natürlich analog denn auf eine Rolle auch anzuwenden.
Total. Du kennst es doch ganz bestimmt. Du ziehst was an, gehst auf ein Fest und merkst, du zupfelst die ganze Zeit so an dir rum und merkst so, irgendwie stimmt es nicht. Ich kenne das sehr, sehr gut.
Ja, ja, klar.
Und dann merke ich, nee, das Kostüm ist nicht richtig. Und ich habe das zum Beispiel auch schon mal bei einem Drehtag erlebt, dass ich was anhatte. Und irgendwas hat gezwickt. Weißt du, es hat sich nicht richtig angefühlt. Und dann hat zum Glück die Regisseurin auf mich gehört. Und wir sind zurück und haben was anderes angezogen. Und dann auf einmal fühlt man sich so wohl, man bewegt sich frei. Und dann ist es richtig.
Es ist wie im Theaterfotos, was wir hier gerade machen. Da klingelt es auch schon ein bisschen im Hintergrund. Das ist die Theaterglocke.
Absolut, es geht nicht los.
Theater Basel.
Ja.
Auch ein Stück deiner Heimat, kann man ja so sagen.
Das stimmt.
Maler, was wollte ich gerade sagen? Dein Papa ist Lichtkünstlerin, deine Mama ist Festivalleiterin.
Ja.
So bist du aufgewachsen. Mhm. Wie hat dich dieses künstlerische Elternhaus geprägt?
Ja, vor allen Dingen bin ich mit 400 Schafen aufgewachsen. Das erklärt einiges.
Hühner, Schafe, jetzt haben wir bald alles, ja?
Ja.
Und okay, also die Schafe?
Die Schafe, das heißt, ich hatte ganz, ganz, ganz viel Langeweile. Weil ich bin da, also es ist ein Haus und dann sind da ganz viele Felder und Schafe. Mhm. Deswegen war ich ganz viel alleine. Und meine Fantasie ging los. Und ich glaube ja, dass Langeweile richtig gut ist manchmal. Weil dann kommt da so eine Leere. Und wenn man die nicht füllt mit Telefon und Computer, sondern die aushält, weil dann kommen neue Ideen. Und ich glaube, dann war ich, wenn ich mich richtig erinnere, war ich 9 oder 7 und habe Filmset angefangen zu spielen. Und wollte
Bibi Blocksberg war so, du hast mal Bibi Blocksberg gesehen,
ja.
Und wie so ein Making-of.
Ja.
Und hast gedacht, ey, das finde ich cool, das finde ich super.
Absolut, ja? Mich hat das so fasziniert. Ich habe das, glaube ich, 20 Mal geguckt. Und dann wollte ich spielen. Und dann haben die Leute gesagt, ja, Maler, kannst ja Schauspielerin werden. Ich so, nee, ich will nicht Schauspielerin werden, weiß ich ja nicht, was ich werden will. Ich will spielen, jetzt.
So, dann hast du schon mit 9 Jahren bei RTL angefangen. Mit 11 Jahren warst du im Tatort. Also ja. Da warst du schon, das war ja sensationell im Endeffekt.
Ja, das war richtig toll. Es war auch richtig hart, weil es hat ja auch gar nicht immer alles geklappt. Und das finde ich mir ganz wichtig, das auch immer wieder zu erzählen. Weil das sieht ja jetzt immer so aus, als würde alles klappen. Das ist auch eine richtig Menge Arbeit und auch Absagen. Und meine beste Freundin hat letztens gesagt, als ich eine Absage bekommen habe, hat sie gesagt, großartig, das ist super. Durch Absagen lernt man viel mehr. Und das stimmt.
Ja, Scheitern ist im Grunde besser fürs Lernen als
manchmal
immer nur
ja. Und ich glaube, das ist einfach Teil davon, wenn man seinen Traum verwirklicht. Und das ist einfach ganz wichtig, dass man das akzeptiert. 80% ist Scheitern und die 20%, die klappen, da haut man sich rein.
Du hast dann Anne Frank gespielt. Dafür haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Gab es auch den Bayerischen Filmpreis. War das so der Auslöser für dich, Rollen dir noch mal anders zu erarbeiten? Also nicht nur zu spielen, sondern eine Rolle, ich sag mal, zu sein?
Ja, Anne Frank war wirklich für mich total der Wendepunkt, weil wir haben gerade über das Scheitern geredet und genauso auch beim Spielen. In dem Moment, wo man versucht, es so richtig zu machen, ist nicht richtig. Weil wenn wir was kreieren wollen, wenn wir künstlerisch sein wollen oder wenn wir, es gilt eigentlich für alles, selbst wenn wir den besten Döner machen wollen, wir müssen versuchen, ins Neue uns zu gehen und ins Mut zu gehen. Hier das Köln-Konzert wurde auf einem kaputten Klavier gespielt und wurde deswegen besonders, weil es einen besonderen Klang hat. Und bei Anne Frank habe ich das erste Mal versucht zu scheitern und dadurch ist was Neues entstanden und ich glaube, dadurch bin ich gewachsen. Und dadurch passiert Poesie, glaube ich. Und ich liebe Poesie.
Mhm. Ja, schön. Das ist völlig richtig. Völlig richtig. Das ist, du hast, Maler, da sprechen wir gleich drüber, du hast ein Engagement auch für die Ukraine. Vorher, bevor wir darüber sprechen, zeigt Ihnen Andreas Moll zu Hause noch, wie Frauen aus Niedersachsen Hilfe für die Ukraine organisieren.
Also hier steht Slava Ukraini, всього найкращого, was auf Deutsch bedeutet Ruhm der Ukraine, alles Gute. Und wir finden das total süß, dass die Spender das gemacht haben.
Hochbetrieb bei Oksana Janssen. Ehrenamtlicher Einsatz für die Ukraine. Wieder mal das Warten auf einen Transporter, der alle Spenden schnell in das kriegsgebeutelte Land fährt. Oksana Janssen ist die treibende Kraft beim ukrainischen Verein Niedersachsen. Der Lohn, das Bundesverdienstkreuz. 1999 begann sie in Hannover zu studieren. Heute lebt sie in der Landeshauptstadt mit ihrer Familie. Endlich ist der Transporter angekommen. Eine kleine Hilfe, doch die Sorgen sind weiter sehr groß.
Meine Familie ist in der Ukraine und mein Bruder ist an die Front gegangen, noch ganz frisch. Und ich mache mir ganz, ganz große Sorgen und wünsche mir natürlich, dass der Krieg gestoppt wird, sodass er dann nach Hause kommen kann zu seiner Familie.
Ihre Mitarbeiterinnen packen Spenden für Familien im Krieg, die heute dringend Richtung Ukraine fahren. Der Bedarf ist schier unendlich.
Kleidung, Lebensmittel, medizinische Artikel, Hygieneartikel, das ist im Grunde genommen brauchen wir alles.
Sagt die frisch gekürte Powerfrau 2025.
Das ist auch die Anerkennung der Arbeit unseres Vereins. Denn eine Powerfrau kann man nur dann sein, wenn ein Team dahinter steckt. Und das ist auch Auszeichnung an ein Team, welches auch hauptsächlich aus Frauen besteht.
Wöchentlich kommen Lkw von ukrainischen Partnerorganisationen und holen die Spenden ab. Bis zu 7.000 Euro kostet solch ein riskanter Transport, der zu Bedürftigen in der ganzen Ukraine fährt, auch in die besonders gefährlichen Gebiete im Osten des Landes. Viele Ukrainerinnen leiden unter Kriegstraumata. Auch sie hat Oksana Janssen im Blick. Auf der Frauengesundheitsmesse Hannover finden Sie am Stand des ukrainischen Vereins Niedersachsen Hilfe bei posttraumatischen Belastungsstörungen.
In unserer Community ist das ein ganz großes Thema. Viele Geflüchtete kommen zu uns mit bestimmten Problematiken, die wir versuchen im Rahmen von psychosozialen Beratungen zu bearbeiten. Yoga ist eine Entspannungstechnik. Sie ist sehr gut für die Findung der inneren Mitte. Und wir haben in unserem Verein auch Yoga-Angebote für Frauen.
Und sogar eine ukrainische Yoga-Lehrerin. Weiter geht's für Oksana Janssen zur nächsten Station beim Frauenfest der ukrainischen und türkischen Gemeinde Hannover.
Frauenpower ist sehr, sehr wichtig. Ich würde so viel behaupten, dass ohne Frauen würde vieles nicht stattfinden.
Draußen wieder die nächste Herausforderung. Und Oksana wäre nicht Oksana, wenn sie nicht versuchen würde, Emilia zu helfen.
Könnte sie ihr Praktikum ab sofort anfangen? Im Grunde genommen ab Montag. Die Geflüchteten möchten gerne ihr Bestes geben, zu zeigen, was sie können. Und sie möchten gerne auch, dass Deutschland davon profitiert.
Inzwischen hat Elmira einen Praktikumsplatz bekommen. Ein erster Schritt bei ihrer Umschulung zur Bürokauffrau. Und Deutsch lernt sie dabei auch. Oksana Janssen geht bis an ihre Belastungsgrenzen. Eine echte Heldin für die Ukrainerinnen in Niedersachsen.
So, das ist ein ganz interessantes Projekt, was du begleitest. Eine Freundin von dir hat ein Buch geschrieben oder beziehungsweise Briefe von Ukrainerinnen gesammelt und aufgeschrieben oder gedruckt. Das heißt Ein Lichtstrahl in der Finsternis. Und wie sieht dein Engagement in dem Fall aus?
Also ich will das gar nicht zu groß machen, weil es geht vor allen Dingen also diese Freundin von mir, Aurélie Bross, hat Briefe gesammelt von Frauen aus der Ukraine, um den weiblichen Blick auf diesen Krieg zu wenden. Weil in der Historie kennen wir selten den Blick von Frauen. Und das wollte sie sozusagen verhindern, dass wir jetzt mit diesem aktuellen Krieg auch die Situation der Frauen, Zeitdokumente davon sammeln. Und ich mache da Lesungen, sie selbst ist Französin, die Briefe sind aber auf Deutsch übersetzt. Und ich gebe diesen Frauen sozusagen meine Stimme. Das ist, was ich tue.
Das Ganze wird mit einem Orchester auch noch begleitet.
Genau.
Also ein Lichtstrahl in der Finsternis.
Ein Lichtstrahl in der Finsternis.
Ja, tolles Engagement. Sag mal, was mir die ganze Zeit noch einfällt, wir hatten ja über diese Polaroids gesprochen.
Ja.
Da hast du ja gesagt, das hier ist dein Rüdiger. Nee, wo ist, da, wo ist dein
Rüdiger? Da ist Rüdiger.
Da ist, wer ist denn eigentlich Rüdiger?
Ja, das weiß ich auch noch nicht. Den habe ich heute entdeckt.
Ach so.
Und ich glaube ja ganz tief daran, dass wir alle Menschen, wir haben wie so ein Klavier in uns. Und du spielst manchmal so hier. Und ich spiele vielleicht hier. Und wenn ich jetzt aber eine Rolle spielen darf, dann darf ich vielleicht auch mal hier spielen. Mhm. Und deswegen liebe ich meinen Job so, weil ich das Gefühl habe, ich darf die ganzen Menschen, meine Empathie sozusagen ausweiten und irgendwann kann ich mit beiden Händen spielen.
Und das Interessante ist, über all das kannst du auch in deiner WG sprechen. Du lebst in Berlin in einer WG, mhm, und zwar explizit nicht mit Menschen oder Mitbewohnern, die vom Film oder vom Theater sind. Weil du auch mal über was anderes sprechen willst.
Absolut,
ne?
Dann ist man wie so ein Rennpferd, das die ganze Zeit nur dahin guckt. Und ich glaube doch, dass es ganz wichtig ist, dass wir neugierig bleiben auf alles.
Ja klar, weil dann kann man authentisch auch echte Rollen spielen.
Ja, das stimmt.
Wenn man das Leben kennt.
Ja.
Köln 75, seit dieser Woche im Kino.
Ja.
Es lohnt sich reinzugehen mit Maler Emde und ja.
Ja, schön, coole dass Geschichte. Ich hier sein kann.
Schönes Arbeiten.
Jetzt ab ins Kino.
So, schönes Arbeiten. Danke dir, dass du heute Abend unser Gast warst.
Ja, schön. Darf ich das mitnehmen?
Nimm das mit, aber ich möchte, dass du natürlich auch das von mir mitnimmst.
Bitte.
Irgendwo in der WG bitte an die Pinnwand.
Das kommt
so
dahin.
Morgen ist übrigens der Kultsänger der Prinzen bei uns, Sebastian Krumbiegel, über sein Leben zwischen Haltung und Unterhaltung. Sebastian, morgen bei uns. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen, 18:45 sind wir wieder da. Mit Sakko, nicht so bunt. Ciao. Tschüss.